Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 22. April 2026. Kriege, Krisen und Konflikte. Trotzdem wachen wir auf, das Leben funktioniert, die Wirtschaft leistet, es gibt viele Probleme, aber eigentlich wundert es mich, dass es nicht viel schlimmer zu und her geht. Also die Apokalypse, der Weltuntergang, lässt wieder einmal auf sich warten, und das sind diese täglichen Lichtblicke, die man gerne ausblendet, die man so beiläufig gar nicht wahrzunehmen bereit ist. Und umso wichtiger, dass wir hier die Perspektiven zurechtrücken können. Die Probleme sind gewaltig, die Aussichten sind düster. Aber umso bemerkenswerter ist es, und ich habe das in der Schweizer Ausgabe etwas ausführlicher dargelegt, mit was für einer Resilienz, um dieses Modewort zu verwenden, mit welcher Widerstandskraft unsere Wirtschaft, Gewerbebetriebe, jetzt nicht einfach nur im Silicon Valley und da die künstliche Intelligenz, sondern nein, vom Logistikbetreiber zum Gewerbeunternehmer, wie da innovativ gearbeitet wird, nicht nur aufgrund dieser Krisen und Kriege, die natürlich gewaltige Anpassungsleistungen erzwingen, nein, auch aufgrund der hausgemachten Probleme, dieser Ritterrüstungen und Bleiplatten, die von Seiten der Politik immer auf die Wirtschaft gelegt werden. Ich bleibe bei meinem Mantra, unsere Unternehmen, gerade auch die deutschen Unternehmen, die jetzt erfolgreich wirtschaften, die sind allesamt Nobelpreis würdig, Wirtschaftsnobelpreis würdig. Das sind die Praktiker der Wirtschaft, die eben beweisen und die beweisen müssen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen dürfen, obwohl ihnen die Politik das Leben sehr schwer macht. In manchen Ländern etwas schwerer als in anderen. Ungeachtet all dessen meine Bewunderung an all die heute jeden Tag arbeiten gehen, die leisten, Innovation bringen, Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter auf allen Stufen, die Unternehmer, die Verwaltungsräte, die in dieser schwierigen, schwierigen Umgebungslandschaft alles daran setzen, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen täglich noch besser zu machen, ohne zu jammern, einfach zu arbeiten und nicht einfach Zwangsmittel einsetzen können wie der Staat, der sagt, ja gut, dann heben wir die Steuern an oder zwacken den Leuten neue Abgaben ab. Das können sie in der Wirtschaft nicht tun. Aber ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die glückliche Schweiz hat die Versorgung mit Bargeld vor kurzem in den Verfassungsrang erhoben. Ein totales Bargeldverbot ist damit in der Schweiz erheblich erschwert. Ganz anders sieht es in der Europäischen Union aus. Seit Jahren wird das Bargeld hier systematisch zurückgedrängt. Und schon in wenigen Jahren könnte parallel zur Einführung des digitalen Euro das gänzliche Aus für das Bargeld kommen. Damit sind auch die Bürgerrechte ernsthaft in Gefahr. Das neue Buch «Rettet unser Bargeld» von Professor Dr. Max Otte enthüllt die brisanten Hintergründe. Im Buch zeigt Professor Dr. Max Otte die Gefahren des digitalen Euro und des drohenden Bargeldverbots in der EU auf, Verlust der Privatsphäre, politische Kontrolle über ihr Geld, Enteignung. Professor Dr. Max Otte ist sechsfacher Spiegel-Bestseller-Autor und an Unternehmen beteiligt, die mehr als 2 Milliarden Euro verwalten. Als Finanzexperte warnt er nachdrücklich vor den Folgen des digitalen Euro und zeigt Ihnen Wege auf, wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit schützen. Bestellen Sie das neue Buch von Professor Dr. Max Otte noch bis zum 25. Mai 2026 vor und sichern Sie sich die Chance auf attraktive Preise. Unter den Teilnehmern werden insgesamt 10 Silbermünzen verlost und 50 Freitickets für die Premierenfeier Ende Mai im Raum Köln. Jetzt vorbestellen und gewinnen unter www.rettetunserbargeld.de. Ich gebe es Ihnen ganz detailliert. www.rettet-unser-bargeld.de. Dann sind Sie dabei und sehen auch hier dieses Feld, wo Sie alle weiteren Bestellvorgänge auslösen können. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Donald Trump die wandelnde präsidiale Wundertüte hat wieder mal alle überrascht. Gestern Abend die Voraussichten, das Ultimatum im Irankrieg geht vorbei. Jetzt werde dann wieder ein großer Waffeneinsatz kommen, aber zur Überraschung aller und zur Widerlegung all dieser Prognostiker in den Medien, was natürlich zeigt, dass sie eben im Nebel tappen, dass viel geschrieben und gesagt wird, von dem man eigentlich gar keine Ahnung hat und auch keine Ahnung haben kann. Trump hat die Waffenruhe verlängert. Er setzt auf eine Verhandlungslösung. Er glaubt offensichtlich daran, dass die Regierung in Iran uneins ist, dass da noch eine konsolidierte Position gefunden werden muss. Wo die Wahrheit liegt, wie es tatsächlich aussieht, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich habe mir gestern noch ein paar Podcasts angehört, unterschiedlichster Provenienz, Wall Street Journal, Tucker Carlson. Tucker Carlson, der berühmte Podcaster, bricht ja jetzt mit Trump. Er hat sich mit seinem Bruder unterhalten und sie kommen zum Schluss, dass es ein katastrophaler Fehler gewesen sei, Trump zu unterstützen, vor allem natürlich im Bereich des Nahen Ostens, der Unterstützung Israels, ist Tucker Carlson zu einem der schärfsten Kritiker Trumps geworden. Und so fulminant, euphorisch und unkritisch er ihn zuvor bejubelt hat, eindeutig bricht er jetzt auch den Stab über diesen Präsidenten. Ich bin da immer etwas vorsichtig mit diesen apodiktischen, absoluten Urteilen. Und vor allem dann, wenn sich eben alles aufbäumt gegen eine Person, und Trump steht ja im Grunde seit Anbeginn in der Kritik, aber jetzt eben auch ganz vehement aufgrund dieses Krieges im Nahen Osten, desto mehr sträubt sich in mir alles, hier auch noch mit zu marschieren. Auch nicht zuletzt deshalb, weil mir schlicht die Sicherheit fehlt, auch die Faktenklarheit, um hier schon zu solch abschließenden, endgültigen Einschätzungen und Urteilen zu gelangen. Also machen Sie sich gefasst darauf, dass in dieser Sendung auch die Ambivalenz, die Vieldeutigkeit und die Widerspenstigkeit gewisser Fakten immer wieder herausgestrichen wird. Denn was mein Anliegen ist als Journalist, immer auch die Selbstgewissheit und die Überheblichkeit, auch da gewisser Meinungszampanos zu stören, den Gottesdienst da etwas aufzumischen, denn nur allzu leicht haben wir diese Mehrheitsmeinungen, diesen Mainstream, wir kennen das aus unterschiedlichen Themenbereichen, und das ist eben immer gefährlich, wenn alle in die gleiche Richtung marschieren. Trump also mit einer Verlängerung der Waffenruhe, Militärs planen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormuz. Auch wieder so eine interessante Facette. Jetzt haben wir doch immer gelesen und gehört, dass das westliche Bündnis die NATO-Allianz zerbrechen könnte wegen Grönland und auch jetzt wegen Iran. Auch da wäre ich vorsichtig. Die Amerikaner haben natürlich mächtige Interessen, auch in Europa präsent zu bleiben. Das ist ja der Hintergrund dieser Katastrophe um die Ukraine, die geopolitische Monopoly da in diesem Kontinentalbereich, dass man eben quasi die eurasische Platte bis weit nach Westeuropa nicht den Russen überlassen wollte, sondern die Absicht der Geostrategen, die Ukraine abzuzwacken, um Russland zu schwächen, da stärker nach China zu drücken. Aber jetzt haben die Amerikaner realisiert, dass zwar damit ein Ziel erreicht wurde, nämlich Deutschland und Russland zu entzweien. Da ist nämlich ein mächtiger Riese im Entstehen gewesen. Das war den Amerikanern immer ein Dorn im Auge. Nachvollziehbar aus amerikanischen Interessen. Die können das nicht gut finden, wenn da plötzlich Russland und Deutschland zu eng zusammenspannen. Das stört natürlich die Einflussmöglichkeiten Amerikas in Europa. Das ist die Logik der Großmächte, das ist die Logik der Raubtiere. Das müssen wir, was können Sie beurteilen, wie Sie wollen. Es ist einfach eine Tatsache, dass es so läuft. Also da haben die Amerikaner ganz klar geheizt, haben sie natürlich gegen Russland Geopolitik betrieben. Aber jetzt haben sie gemerkt, Trump hat realisiert, wir sind zu weit gegangen, weil der Russe jetzt mit dem Chinesen zusammen spannt. Und deshalb hat er da jetzt wieder Gegensteuer gegeben. Zu einem Bruch mit den Europäern wird es aber trotzdem so bald nicht kommen. Denn natürlich, und das sieht man eben jetzt, gibt es da gemeinsame Interessen. Die Europäer haben natürlich auch ein Interesse, dass diese Straße von Hormuz frei wird. Und auch wenn jetzt da einige den inneren Pazifisten rausgehängt haben oder den Anti-Trump, zwingt sie die Lage hier eben wieder einzulenken. Und das zeigt ihnen, Interessen sind eben stärker als dieses ganze moralisierende Gerede, diese Überbau an sogenannt ethisch-humanistischen Vorstellungen. Die sind schon gut, nichts gegen das, aber das ist nicht die Leitwährung und vor allem schärpelt das immer sehr schnell, ist dann die Doppelmoral bald dabei. Verlängerte Waffenruhe stoppt Ölpreisanstieg kaum. Trotz der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verlängerung der Waffenruhe mit Iran zeichnet sich an den Ölmärkten keine echte Entspannung ab. Man könnte vielleicht mal überlegen, auch in der Bundesrepublik, dass man die vielen Steuern und Abgaben, die man aufs Benzin raufknallt, dass man die mal streichen könnte. Da ist ja auch eine gewaltige Bleiplatte an rot-grünen Regulierungen und eben auch finanziellen Opfern draufgepackt, die sie dann als Konsument tragen müssen. US-Finanzminister Blockade nimmt Iran wichtige Einnahmen. Ja, der Scott Bessent, der amerikanische Finanzminister, weist darauf hin, dass natürlich für den Iran das auch eine schwierige Situation ist. Unsere Medien neigen dazu, jetzt vor allem Israel und Amerika zu kritisieren. Aber auch da, noch ist dieser Krieg nicht entschieden. Und Trump macht es eben anders als vor ihm George W. Bush. Der geht eben nicht einfach voll rein mit Bodentruppen, sondern er wendet eine differenziertere Strategie an. Ob die dann aufgeht, ob die funktioniert, ist schwierig. Ich habe heute Morgen noch ein Interview gelesen mit dem 4-Sterne-US-General David Petraeus. Ja, auch sein Urteil ist nicht über alle Zweifel erhaben, aber er ist zweifellos ein Fachmann, war Kommandeur damals am Schluss im Irak mit dieser Surge-Strategie. Sicherlich ein erfahrener Offizier, klar, auch mit Aufs und Abs in seiner Laufbahn. Er sagt, die Gründe für den Krieg seien gewesen, dass Israel sowieso gegen die ballistischen Raketenprogramme losschlagen wollte, auch gegen die Produktionsstätten. Trump wiederum sei das Nuklearprogramm ein Dorn im Auge gewesen. Und dann habe man die Aussicht gesehen, eben da eine Regierung, die Israel bedroht, auszuschalten. Das seien die Gründe. Militärisch, nach seiner Beurteilung, viele Ziele erreicht, massive Schwächung der konventionellen Streitkräfte des Iran, aber die Straße von Hormuz, da habe man zu spät reagiert, da habe man schon früher, hätte man schon früher eine Blockade machen müssen, um den Iran da entsprechend zu schwächen. Offener Ausgang, noch ist es zu früh, etwas zu sagen. Ich glaube, dass Petraeus in diesem Punkt nicht so falsch liegt. Macron ist gegen Israels territoriale Ansprüche. Emmanuel Macron hat sich zum Krieg in Iran geäußert. In einem Video, das der Élysée-Palast auf X hochgeladen hat, sagte der französische Präsident, Israel müsse auf seine territorialen Ansprüche in Libanon verzichten. Außerdem erklärte er, die pro-iranische Hisbollah solle von Libanon entwaffnet werden. Ja, ich bin auch kein absoluter Experte im Nahen Osten, aber der Staat Libanon hat das Problem, dass die Hisbollah sich eben nicht entwaffnen lässt. Die Hisbollah, das ist das Beispiel Tuttlingen, wenn man aus Tuttlingen, wenn es da Milizen gäbe gegen die Schweiz, die immer mit Raketen schießen würden, dann würde irgendwann die Schweizer Armee, wenn es sie denn noch gäbe, in Tuttlingen einmarschieren und würde diese Milizen entwaffnen. Und wenn sie dann immer noch schießen, würde man vielleicht sogar dieses Gebiet annektieren, wenn man es könnte. Ist jetzt ein bisschen ein abenteuerlicher Vergleich. Was man beobachtet im Nahen Osten, ist sicherlich eine Veränderung der israelischen Außenpolitik seit dem Hamas-Massaker vom Oktober 2023. Bis dahin hat die Formel gegolten, Land für Frieden. Israel hat, ist mehrfach angegriffen worden, hat viele Kriege gegeben, sie haben Land erobert, sie haben das Land größtenteils immer wieder zurückgegeben, zum Teil Gebiete, die viel größer sind als das israelische Staatsgebiet. Also die Behauptung, dass hier ein seelenloser Imperialismus der Landeroberung betrieben werde, entspricht diesen Fakten nicht, wird dadurch nicht gedeckt. Sie haben also Gebiet zurückgegeben, aber diesen Frieden nicht bekommen. Ganz ausgeprägt war das damals bei diesen Osloer Abkommen 93. Sie erinnern sich, Clinton mit den ausgebreiteten Armen, Arafat und da entsprechend die beteiligten Politiker. Aber parallel dazu haben die Palästinenser eben sich bewaffnet und man hat dann kurz darauf schon eine sogenannte Intifada wieder gehabt, einen Aufstand bewaffnet mit Selbstmordattentaten. Und in der Summe hat das Scheitern eben dieser Strategie Land für Frieden, man hat zwar das Land gegeben, aber den Frieden nicht gekommen, hat jetzt nach diesem Massaker eine fundamentale Kehrtwende meines Erachtens stattgefunden. Jetzt sagen die Israelis, wie die Russen das eigentlich immer gesagt haben, wir wollen Land, wir wollen den Frieden, wir wollen den Schutz, wir wollen diese Pufferzonen, damit wir da sicherer sind. Und das löst natürlich eine enorme Gegenbewegung aus, wahnsinnige Kritik auch in Antalya. Und viele Diplomaten, auch Diplomaten, die Israel wohlgesonnen sind, äußern ihre Zweifel, dass diese Strategie gewinnt. Ich möchte hier einfach herausstreichen, dass auch andere Länder, zum Beispiel Russland, diese Strategie verfolgen. In der Ukraine etwa sagen sie, nein, wir wollen nicht, dass die NATO in die Ukraine geht. Und die Israelis sagen, nein, wir wollen nicht und wir wollen das ein für alle Mal ausschließen, dass aus Südlibanon Israel beschossen wird von Hisbollah-Milizen, die eben nicht entwaffnet werden vom libanesischen Staat, der ein dysfunktionaler Staat ist. So muss man vielleicht hier etwas differenzierter in die Diskussion einsteigen. Vance Reise nach Pakistan vorerst aufgeschoben. Der amerikanische Vizepräsident wird vorerst nicht nach Pakistan reisen, um an einer allfälligen zweiten Verhandlungsrunde teilzunehmen. Lufthansa streicht 20.000 Flüge und äußert sich zur Kerosinversorgung. Ja, wir müssen uns auf eine Rezession einstellen, auch die Firmen. Da gilt es, Kosten zu senken, Konzentration aufs Wesentliche. Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Merz will die gesetzliche Rente zu einem Billigprodukt degradieren, lautet Kritik. Ich neige dazu, die Vorstöße des Kanzlers für richtig zu erachten. Ob er sie durchsetzen können wird, weiß ich nicht. Aber dass man das deutsche Rentensystem von der einseitigen Umlageorientierung auf mehrere Säulen zu stellen versucht, das ist meines Erachtens überfällig. Vor sage und schreibe 20 Jahren hatte ich dazu eine Diskussion in der Fernsehsendung Christiansen, wer sich noch erinnern kann. Damals mit Oscar Lafontaine. Wir waren uns überhaupt nicht einig. Heute habe ich Freude, dass Oscar Lafontaine für die Weltwoche schreibt. Damals haben wir uns ziemlich gezankt in dieser Sendung. Aber es ist zweifellos richtig, dass man in Deutschland dieses Rentensystem auf unterschiedliche Säulen stellt. Der andere Orban, die künftige Außenministerin Anita Orban, soll neue Außenministerin in Ungarn werden. Sie warnte schon früh vor der Abhängigkeit von russischem Gas. Die Gesprächskanäle zum Kreml aber will sie nicht kappen. Also auch da die ganze Rhetorik der Orbanschen Russlandhörigkeit wird dadurch als hohl entlarvt und als falsch, dass die neue Regierung, die Orban bis aufs Blut bekämpft hat im Wahlkampf, dass die eben wesentliche politische Entscheidungen des früheren Premiers weiterführt und sagt, wir wollen vielleicht ein bisschen differenzierter, wir wollen uns da auch etwas vielfältiger aufstellen, wir wollen nicht ganz so stark mit der EU auf Konfrontationskurs gehen, aber wir machen sicherlich nicht das Gegenteil und steigen jetzt auch noch ein in diese Konfrontation. Das zumindest die ersten Anzeichen, wir müssen dann sehen, wie es läuft. Und Orban hat man ja immer vorgeworfen, er würde hart gegen die Medien vorgehen, noch viel härter geht ja sein Nachfolger jetzt Peter Madjar vor. Also da könnten ja die einen oder anderen auch etwas ihre Einschätzungen aus letzter Zeit revidieren. Verzicht auf Diätenerhöhung im Bundestag. Union lehnt ab und verweist auf Nachvollziehbarkeit. Ja, eben Diätenerhöhungen, die anderen sollen sparen, wir nicht. Das ist halt auch die spätrömische Dekadenz im Parteienstaat. Zelensky verkündet Reparatur der Druzhba-Pipeline. Wadepool fordert Freigabe der Ukraine-Hilfen. Aha, jetzt plötzlich, kaum ist Orban weg, lässt Zelensky die Druzhba-Pipeline wieder laufen. Das ist natürlich auch ein ganz finsteres Manöver, das da gelaufen ist, aber so ist es eben in der Politik. Natürlich, Orban hat Zelensky kritisiert und Zelensky hatte Orban am Drücker da mit seiner Pipeline und von Westen hat man auch Druck gemacht. Das ist die Realität der Politik und das zeigt einmal mehr, dass eben der ungarische Ex-Premier da einen anspruchsvollen Weg im Sinne Ungarns gegangen ist, aber er hat dadurch natürlich auch diese Gegenkräfte mobilisiert. Ich will das gar nicht moralisierend festhalten oder wehleidig, das ist die Situation. Und all die, die da geschrieben haben, dass Orban fantasiere, wie Zelensky diese Druzhba-Pipeline als politisches Druckmittel einsetzt. Natürlich hat Zelensky das gemacht, selbstverständlich hat er das gemacht und auch die EU hat sich ganz massiv eingemischt, aber eben dieses moralisierende Gerede da drum herum ist einmal mehr als nicht sachdienlich, ja, als falsch entlarvt. Meine Damen und Herren, das ist's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag und melde mich zeitnah zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.